Der gewinnt auch dem Schlimmsten noch etwas Gutes ab. Habt ihr dieses Kompliment schon mal verwendet? Oder vielleicht sogar bekommen? Ein Kopfschütteln, ein leises Bewundern. Manche Leute verbreiten Freude, obwohl sie wirklich nichts zu lachen haben. Nach einer Begegnung mit solchen Leuten geht es einem gleich viel besser. Solch eine Begegnung fördert die gute Laune und stärkt unser Wohlbefinden. Den heutigen Predigttext finden wir im zweiten Brief des Paulus an die Christen in Korinth. Ich lese aus 2. Korinther 1 die Verse 3 bis 7 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, so dass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens zu leiden haben. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. Deshalb kommt es euch zugute, wenn wir leiden. Und wenn wir ermutigt werden, dann geschieht auch das zu eurem Besten. Das gibt euch Kraft, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Darum sind wir zuversichtlich und haben keine Angst um euch. Denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir, aber ihr werdet auch von Gott getröstet werden. Der Apostel Paulus hat es wirklich nicht leicht im Leben. Er setzt sich mit voller Kraft für seinen Auftrag ein. Ein Beruf, der mehr eine Berufung ist. Wenn man seinen Einsatz beschreiben soll auf einer Skala von 1 bis 10, dann bekommt Paulus 12 Punkte. Ich vergleiche ihn gern mit dem Bergsteiger Reinhold Messner. Das ist auch so ein Kämpfertyp. Die meisten seiner Begleiter sind nur einmal mit ihm unterwegs gewesen. Es war sicherlich zu anstrengend, zu verbissen. Er hat seine Ziele konsequent durchgesetzt. Das Tempo von Paulus haben auch nicht alle seine Begleiter so aushalten können. Ich stelle mir das so vor, wenn alle müde waren, dann ging es bei ihm noch eine Stunde weiter. Pause machen? Später, wir müssen weiter. Reisen war zur damaligen Zeit kein Vergnügen. Der Genuss daran hielt sich in überschaubaren Grenzen. Die Verkehrswege waren relativ gering erschlossen. Der Service unterwegs oft miserabel. Klimaanlagen oder je nach Witterung eine Heizung Fehlanzeige. Da musste noch ordentlich geschwitzt oder eben gefroren werden. Was hat Paulus nicht alles erlebt auf seinen Reisen? Von Hunger und Durst gar nicht zu reden. Er war nicht überall willkommen. Er kam mit der besten Botschaft der Welt und musste wieder gehen. Einmal sogar fliehen, mit einem Korb über die Stadtmauer gelassen und dann nichts wie weg. Er war im Gefängnis. Er wurde sogar gesteinigt und hat es gerade so überlebt. Gesundheitlich ging es ihm nicht immer besonders gut. Die größten Anfeindungen für ihn waren sicher die Probleme in den christlichen Gemeinden. Er hatte zu kämpfen dort mit Streit und Zwietracht. Es gab Leute, welche ihm die Legitimation absprachen. Er kämpfte gegen Irrglauben, gegen falsche Lehren. Dabei konnte er aufgrund der Entfernungen oft nicht vor Ort sein. Es blieb ihm nur das Briefeschreiben. Er erlebte aber auch viel Wunderbares. Viele Menschen konnte er für Jesus Christus gewinnen. Gemeinden wurden gegründet. Die gute Botschaft, das Evangelium, breitete sich aus. Und genauso erlebt er auch die Kehrseite, die Anfeindungen, Probleme und Schwierigkeiten, Not und Verfolgung. Aber bei allem Schlimmen, was Paulus erlebt hat, bleibt seine Begeisterung für Gott. Alle seine Erlebnisse können ihn nicht von Gottes Liebe abbringen, ganz im Gegenteil. Alles, was er erlebt Und auch was er erleidet, bringen ihn näher zu Jesus Christus. Und so beginnt er seinen Brief an die Leute in Korinth mit der Anbetung von Gott, mit einem Hoch auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus. Wenn Paulus davon spricht, dass er in allen Schwierigkeiten durch Jesus Christus ermutigt wurde, dann dürfen wir davon ausgehen, dass er wirklich viele Schwierigkeiten in seinem Leben hatte. Es gab viele Situationen, wo er hätte mutlos werden können. Aber das war nicht der Fall, sondern er lobt Gott für alle Hilfe, für allen Trost. Mehrfach haben mir Menschen, die krank sind oder krank waren, gesagt: Was sollte ich bloß ohne den Trost meines Gottes tun? Ich wäre völlig am Ende. Ohne Gott hätte ich das nicht geschafft. Christen in Verfolgung bedanken sich für Gebetsunterstützung und erleben oft in besonderer Weise Gottes Schutz und Bewahrung und Gottes Nähe. Das Ehepaar, welches in der Ukraine die Bäckerei betreibt, vielleicht erinnert ihr euch, dass Matthias und ich diesen Nehemia-Kreis letztens erwähnt haben. Diese beiden halten in dem Land, was vom Krieg bedroht ist, aus und erleben ganz besonders Gottes Beistand. Vor ein paar Tagen schrieben die beiden, dass sie nach der letzten Ernte sehr viel Roggen nicht verkaufen konnten. Es fand sich einfach kein Käufer dafür. Und sie haben sich oft gefragt, warum? Jetzt haben sie schon ganz viel Brot von diesem Vorrat gebacken. Die Antwort auf ihre Frage ist gekommen. Ja, diese beiden haben Entbehrungen auf sich genommen und sie leben bestimmt auch sehr gefährlich. Aber im Gegenzug erleben sie auch besonders Gottes Fürsorge und Gottes Barmherzigkeit. Sie erleben intensiv dieses Spannungsfeld zwischen Leid und Freude. Gott lässt uns nicht alleine. Es geht hier in unserem Predigttext um Leiden, um Entbehrungen, um Verfolgung. Aber es geht auch um die Hilfe Gottes, die wir bekommen. Jesus Christus will uns beistehen, uns neuen Mut machen. Es geht darum, dass wir Anteil haben an Jesus Christus, an seinem Leiden, aber genauso auch an seiner Freude. Im Nachdenken über diesen Text denke ich an eine Freundin unserer Familie, die leider schon verstorben ist. Von Geburt an hatte sie mit einer Behinderung zu kämpfen. Laufen konnte sie nur mit technischen Hilfsmitteln. Draußen war sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Wenn man ihr Leben betrachtet, hätte man meinen können, die arme Frau hat nicht viel zu lachen. Und sie hatte auch hart zu kämpfen. Es war oft sehr beschwerlich für sie. Aber sie hatte eine positive Lebenseinstellung. Dadurch war sie ein fröhlicher Mensch und man war wirklich sehr gern mit ihr zusammen. Zu ihrer Beerdigung hat der Leiter der damaligen Behindertenarbeit davon erzählt, wie fröhlich diese Frau sein konnte. Und er erinnerte sich sogar daran, dass sie der Grund war, warum eine Reise mit einer Behindertengruppe die lustigste Reise war, an die er sich überhaupt erinnern konnte. Unsere Freundin musste außerdem irgendwie damit umgehen, dass sie aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes sehr oft angestarrt wurde. Reagiert hat sie, indem sie die Leute angelächelt, mit ihrem Spazierstock gegrüßt oder ihnen einfach zugewunken hat. Ich habe das anfangs gar nicht so mitbekommen als Rollstuhlschieber. Ich habe mich nur gewundert, warum die Leute, die uns entgegenkamen, alle so freundlich geguckt haben. Und irgendwann habe ich es dann gemerkt. Ja, sie konnte ihrem Leben so viel Gutes abgewinnen, dass sie dies gerne weitergegeben hat und damit andere ermutigte, ihr Leben zu meistern, mit den Schwierigkeiten, mit Leiden und Unwägbarkeiten umzugehen. Ein Besuch bei unserer Freundin oder eine gemeinsame Reise hat immer gut getan. Machen wir es genauso. Geben wir das Gute, was wir erfahren, weiter. Vergessen wir nicht, wo wir von Gottes Barmherzigkeit profitieren, wo wir von Gott getröstet wurden und Hilfe in Not erfahren haben. Aber wir dürfen auch von unseren Erfahrungen berichten, wo wir in Schwierigkeiten stecken, wo es uns nicht gut ging, wo wir besonders auf Gottes Hilfe warten. Warum sollen und dürfen wir darüber sprechen? Es soll dazu dienen, dem anderen, unserem Nächsten, Mut zuzusprechen. Wenn ich merke, dass auch andere mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, dass auch bei anderen nicht alles glatt läuft, nicht nur bei mir selber, kann ich besser damit umgehen. Man kann über gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse sprechen. Und man kann über Gottes Hilfe, über Gottes Trost und Beistand gemeinsam sprechen oder gemeinsam beten, gemeinsam Gott darum bitten. Bei meiner Vorbereitung begab ich mich dann auf die Suche nach einem etwas prominenten Beispiel. Und dabei kam ich auf Ida von Bodelschwing. Ihr Mann Friedrich von Bodelschwing ist etwas bekannter. Die beiden haben das Diakoniewerk Bethel aufgebaut und stark geprägt. Wen das interessiert, der kann da gerne im Internet mal nachschauen. Es gibt da viel Interessantes zu entdecken. Heute engagieren sich die Bodelschwing'schen Stiftungen Bethel in 8 Bundesländern für behinderte, kranke, alte oder benachteiligte Menschen. Mit rund 20.000 Mitarbeitern ist Bethel eine der größten diakonischen Einrichtungen Europas. Mit ganz unterschiedlichen Angeboten. Werkstätten, Schulen, Ausbildungsstätten, Kliniken und Hospize. Mit Herz und Know-how setzen sich die Mitarbeiter ein, um jährlich rund 230.000 Menschen zu betreuen und zu fördern, sie zu beraten oder zu behandeln. Ida von Bodelschwing wurde 1835 in Unna geboren. Sie wuchs in einer Familie auf, die tief vom christlichen Glauben geprägt war. Sie genoss eine sehr gute Schulbildung und war außerordentlich musikalisch. Mit 22 Jahren erkrankte Ida an einer schweren Depression. Es dauerte mehrere Monate, bis sich die junge Frau davon erholt hatte. 1861 heiratete sie Friedrich von Bodelschwing und zog zu ihm nach Paris, wo ihr Mann für die deutschen eingewanderten Arbeiter und Handwerker tätig war, die oft in großer Armut lebten. So musste sich die junge Pfarrfrau auf sehr beengte Verhältnisse einstellen. Aber das hat sie sehr gut gemeistert und viele Arbeiten und Aufgaben mit übernommen. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes, eigentlich ein äußerst freudiges Ereignis, erkrankte Ida schwer an einer Wochenbettpsychose. Doch zur Freude aller wurde sie nach einiger Zeit relativ schnell wieder gesund. Anschließend zogen sie von Paris nach Delwich, von der Weltstadt in ein westfälisches Dorf. Bis zum Dezember 1867 wuchs die Anzahl ihrer Kinder auf 4. Allerdings wurde im Januar 1869 die Familie von unermesslichem Leid heimgesucht. Alle 4 Kinder erkrankten an Keuchhusten und Lungenentzündung und starben innerhalb weniger Tage. Das Ehepaar konnte nur noch bei Gott Halt finden. Aus einem Buch zitiere ich: Allein das Wissen, dass ihre Kinder nun in der ewigen Herrlichkeit Gottes angekommen waren, half den Eltern nicht zu verzweifeln. Nach dieser schweren Zeit wurden ihnen noch 4 Kinder geboren. 1870 ging ihr Mann im Deutsch-Französischen Krieg als Feldprediger zu den Soldaten, kehrte aber unversehrt wieder zurück. 2 Jahre später zog die Familie dann nach Bielefeld und übernahm die Leitung des dortigen Heims für Epileptiker, die vorhin vorgestellte Arbeit Bethel. Obwohl sie aus vermögenden Verhältnissen kam, lebten sie sehr bescheiden. Beispielsweise war es für die Familie ein Anlass zum Feiern, als Ida sich einmal einen neuen Hut und einen neuen Mantel kaufte. Immer wieder wurde Ida von Depressionen heimgesucht, oft plötzlich und unerwartet. So musste sie Pausen in ihren vielen Aufgaben einlegen. Die Arbeit und die Familie haben sie immer wieder sehr gefordert, oft an den Rand ihrer Fähigkeiten gebracht, aber aufgegeben hat sie nicht. Im Dezember 1894 stirbt Ida von Bodelschwing im Alter von nur 59 Jahren. Bei allen Schwierigkeiten und Krankheiten hielt sie an ihrem Glauben, an ihrem Gott fest. Und nicht nur das. Besser formuliert, nur weil sie an ihrem Gott festhielt, konnte sie ihr Leben meistern. Ohne Gottes Trost und Zuspruch hätte sie es sicher nicht geschafft und wäre am Leben an ihrer Krankheit verzweifelt. Ich möchte auf unseren Wochenspruch zurückkommen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Alles Leiden birgt Trost in sich und die Kraft Christi keimt auf. Ein Stück Vertrauen und Hoffnung gehören dazu, den Samen in die Erde zu versenken, die Körner herzugeben und darauf zu hoffen, dass etwas draus wird. Aber damit fängt schon alles an, mit der Hoffnung. In der Natur erleben wir es jetzt. Es fängt wieder an zu blühen. Auf der Fensterbank oder in einem Frühbeet kann man schon die ersten Saaterfolge entdecken. Und fragt ruhig mal die Kinder, ob was draus wird, aus dem, was sie vorhin bekommen haben. Natürlich braucht es Wachstum, Geduld, Pflege, gute Bedingungen, Licht, Sonne und Wasser. Aber wenn man dann zur Erntezeit zurückblickt, was alles aus den kleinen Samen, hier vorne liegen noch welche, was daraus geworden ist, dann kann man nur darüber staunen. Und das trifft nicht nur auf Getreide zu, sondern auch auf alle möglichen Gemüsesorten, auf Blumen. Jesus wählt als sehr plastisches Bild das Weizenkorn. Nur das Samenkorn, das in die Erde fällt, bringt Frucht. Brot muss verzehrt werden, um stärken zu können. Jesus selbst ist das Brot für uns, das jetzt schon den Hunger nach Leben stillt. Mit diesem Vergleich versucht Jesus, die Bedeutung seines Sterbens deutlich zu machen. Wenn man das Weizenkorn in die Erde gibt, dann entsteht etwas Neues daraus. Der Urzustand des Korns kann nicht wiederhergestellt werden. So kann man auch den Weg von Jesus als Mensch mit seiner Auferstehung zu Ostern vergleichen. Im Grund war nichts mehr wie vorher. Das Reich Gottes keimte auf und ist seitdem stetig gewachsen. Freut euch, allem Leiden zum Trotz. Mitten in der Passionszeit erklingt dieser Ruf am heutigen Sonntag mit dem Namen Letare. Ja, wir haben es vorhin schon gehört, dieser Sonntag wird auch das kleine Ostern genannt. Freuen, warum? Weil schon im Sterben das Leben begriffen ist. Auch wenn wir nur Schlimmes sehen, Trost ist ganz nahe. Denn Gottes Zusage gilt, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen.